Und der ist draußen, noch schlimmer als hier. Gläubige wie nicht Gläubige, die kriegen gesagt, an wen er glaubt und wer schuld ist an allem Guten in seinem Leben. Was sagen dann die Leute? Ich habe herausgefunden, dass einigen Leuten das wichtiger ist, was andere über sie sagen, als was Gott über sie sagt. Auch bei Christen. Vielleicht sogar gerade manchmal ist das bei uns die Gefahr. Und deswegen dachte ich mir, wir reden ja oft über üble Nachrede und über Dinge, die eben nicht so toll sind, wenn Leute schlecht übereinander reden, manchmal sogar Christen. Wie wäre es denn, wenn wir mal über gute Nachrede reden? Weil das Wort Nachrede ist ja an sich ein neutrales Wort. Die Frage ist doch, wem ich nachrede. Wenn du Worte nachredest, die wir hier gesungen haben, ist das eine gute Nachrede. Da kannst du wenig falsch machen. Das sind Worte, die Segen transportieren, die Respekt und Ehre Gott gegenüber transportieren. Gute Nachrede ist was Feines. Wenn es aber um gute oder um üble Nachrede geht, dann gibt es immer drei Fragen, die zu beantworten sind und die möchte ich mit euch heute mal kurz betrachten. Die erste Frage ist, was denken Menschen über mich? Weil das hat was zu tun damit, was ich selbst rede. Die zweite Frage ist, was denkt Gott über mich? Oder auch, wenn wir die Bibel kennen, was redet er denn da über mich? Und die dritte Frage ist die, was denke ich über mich? Eigentlich, wenn keiner dabei ist. Wenn ich mal richtig sagen könnte, was käme raus? Vielleicht würden wir hier ein paar fromme Formulierungen gebrauchen, die sich auch politisch korrekt angehören. Und dann, wenn wir alleine morgens vorm Spiegel stehen, denken, kommen vielleicht ganz andere Gedanken oder auch sogar manchmal Worte bei raus. Und darum ist es wichtig, sich darüber mal Gedanken zu machen, wem wir hier eigentlich nachreden. Weil der einfachste Weg, um zu wissen, was jemand denkt, ist es doch, ihm einfach eine Weile zuzuhören. Ich bin sicher, würde ich dich 24 Stunden begleiten dürfen, an alle Orte, wo du gehst und all die Worte hören würde, die du sagst, dann wüsste ich eine Menge von dem, was du denkst. Ist so. Das Mäuschen spielen, sagen wir dann. Ne? Ich würde gerne mal Mäuschen spielen. Heißt doch eigentlich, ich würde gerne mal wissen, was der wirklich denkt. Wenn der so allein ist und nicht öffentlich oder vor Publikum oder auch nur vor seinen Kollegen, wie der wirklich so ist. Weil wir wissen ja, dass Worte Gedanken und Gefühle transportieren, die zu Haltungen geworden sind. Ihr kennt mein Gedankenproduktionsprozessmodell. Letztendlich geht es darauf zurück, was wir denken. Was wir denken, was wir fühlen, bestimmt unsere Haltung und unsere Haltung bestimmt, was wir reden, tun, entscheiden. Und das hat wieder Einfluss auf das, was wir denken. So geht ein Kreislauf entweder nach oben oder nach unten. Eine andere Frage ist, wenn ich dir zuhören würde, würde ich aus deinen Worten hören, was andere über dich denken? Oder würde ich aus deinen Worten hören, was Gott über dich denkt? Interessante Frage. Fangen wir doch mal mit den Menschen an. In Johannes 7, Vers 12 steht, die Menschen sprachen untereinander heimlich über ihn. Könnte fast in der Tageszeitung stehen. Ein paar sagten, er ist ein guter Mensch. Andere meinten, er ist nichts als ein Betrüger, der die Leute verführt. Ihr ahnt schon, über wen hier gesprochen wurde. Da haben wir üble und gute Nachrede. Es ging um Jesus. Nicht alle waren begeistert, auch nicht zu Lebzeiten von Jesus, sonst wäre er ja nicht gesteinigt worden, gekreuzigt worden und vorher gepeitscht worden und vorher verleumdet worden. Und dann gab es die einen, die liebten ihn, die anderen gerade nicht. Und ich habe herausgefunden, dass das heute noch so ist. Und du heute klar über Jesus redest, ich meine, über Gott ist noch so okay, ne? Gott, das lässt mal durchgehen, ist noch politisch korrekt. Aber weh, du kommst mit Jesus. Jesus scheidet die Geister, ist biblisch. Wenn du über Jesus sprichst, oh. Weißt du, so manche frommen Künstler, die machen fromme Lieder, die schöne Texte haben, aber beobachte mal, wie wenige davon über Jesus singen. Weil wenn es um Gott geht und um Liebe und so, das lässt sich gut verkaufen, so breite Fläche, gerade in Amerika. Aber wenn dann Jesus drin vorkommt, wow, das splittet sofort. Ja, wieso muss es denn Jesus sein? Ich glaube doch alle an denselben Gott, oder? Nein. Nein, war nie so. Wird nie so sein. Der Gott der Moslems ist nicht mein Gott. Die Götter der Hindus haben nichts mit meinem Gott zu tun. Die Buddhisten, die beten zu Dingen, die ich nicht anbete. Und so weiter und so fort. Und wenn sie über Jesus so sprachen, warum wundert es dich denn, dass sie über dich auch manchmal so reden? Über mich haben die schon so geredet. Oh, es war Führer, Sektierer, bla 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 bla. Gab Leute, die haben sowas mal gesagt, früher. Heute höre ich es nicht mehr. Interessiert mich auch gar nicht. Mich interessiert nicht mehr so sehr, was Menschen sagen. Aus der Zeit bin ich ein bisschen rausgewachsen, mehr in ihn reingewachsen und dann ist es nicht mehr ganz so tragisch. Wie reden deine Freunde über dich? Das muss das doch zuerst mal fragen. So die, die du magst und die dich auch wahrscheinlich mögen. Freunde sollten das tun. Ich habe gelernt von meiner Frau, die hat ja Psychologie studiert eine Weile, dass es ganz entscheidend ist, wie die Menschen, die für dich die wichtigsten sind, über dich denken. Also das macht was mit dir. Wie denkt dein Vater über dich, gerade wenn du noch nicht ganz so alt bist? Obwohl das nie so ganz aufhört. Es ist immer wichtig, was der Vater denkt über dich. Auch die Mutter natürlich. Aber der Vater hat so eine besondere Bedeutung im Leben von jeder Frau und jedem Mann. Das habe ich rausgefunden die letzten Jahre, Jahrzehnte. Wie denkt er über dich? Hält er dich für einen Loser? Oder ist er stolz auf dich? Das macht einen großen Unterschied auf deine Persönlichkeitsentwicklung. Nicht, dass es nicht heilbar oder irreparabel wäre, wenn du da was Falsches mitbekommen hast. Im Gegenteil, Gott macht das wieder gut, weil er ist der Vater aller Vaterschaft. Und wenn du einen schlechten Vater hattest, wirst du dich umso mehr an ihn hängen können und er wird Dinge wieder gut machen. Er ist Vater. Ich sag dir, er ist Vater. Ich habe einen guten Vater, aber er. Ich versuche, ein guter Vater zu sein, aber er. Er ist mein Dad, weißt du? Egal, was mir hier passiert. Er ist da für mich. Er hält mir den Rücken frei. Er gibt mir Gunst. Er macht Türen auf. Er behandelt mich so unverschämt gut, dass ich manchmal versuchen komme, mich zu schämen. Geht das dir auch so? Warum geht es mir so gut und denen nicht? Keine Ahnung, er ist schuld. Er ist schuld an allem Guten in meinem Leben. Er ist mein Papa. Und wie der über mich denkt, interessiert mich. Aber da reden wir nachher noch drüber. Bleiben wir nochmal bei den Menschen. Du beziehst viel von deinem Wert aus den Worten deiner Freunde, deiner Familie, von Leuten, die dir wichtig sind. Und darum ist Bestätigung unserer Kinder, insbesondere durch den Vater, so wichtig. Übrigens auch in der Ehe macht es einen großen Unterschied, welche Worte du von deinem Ehepartner hörst. Und zwar nicht nur am Hochzeitstag, sondern montags, wenn das Leben hart ist. Und sich alles so unendlich lang anfühlt, die Woche beginnt gerade erst. Was für Worte hast du für deinen Ehepartner an so einem Tag, wenn alles stressig läuft? Ich meine, wir leben ja in einer Stadt, die ist viel schlimmer als Montag. Vor Weihnachtszeit. Das ist für einige von euch die stressigste Zeit im ganzen Jahr. Ich werde immer wieder gefragt, Pastor, ist bestimmt für dich die stressigste Zeit? Sag ich, nö. Ist herausfordernd, aber nicht stressig. Das ist eine super Zeit. Ich liebe Vorweihnachten. Aber wie gesagt, für einige ist es wirklich eine hoch anstrengende Zeit, auch emotional. Nach der Geburt unserer ersten Tochter, haben wir nur eine, aber unseres ersten Kindes, unsere Grace, vielleicht hört sie gerade zu, Grace, liebe Grüße, war meine Frau ein bisschen runder als vorher. Das schon mal jemand erlebt, so nach der Geburt, dass man danach nicht ganz so aussieht wie vor der Schwangerschaft? Ja, wie auch immer, ich wollte sie damals ermutigen. Ich dachte, boah, du kommst wieder in alte Form, mach Sport. Und so habe ich ihr das immer wieder mal so angeraten, so als Mentortyp, der ich eigentlich auch so bin. Sag ich, wenn du das noch machen würdest, würdest du hier ein bisschen öfters laufen gehen und dieses. Und wisst ihr, was passiert ist? Die hat gar nichts mehr gemacht. Die Mundwinkel gingen nach unten und sie war ständig ja, so niedergeschlagen. Ich dachte, was ist denn los, Schatz? Wegen dir. Wie wegen mir? Ich bin doch dein Mentor, ich gebe dir doch gute Ratschläge. Du setzt mich unter Druck. Ich mache doch keinen Druck. Doch, es war Druck. Es war Druck. Ich wollte sie in die Form bringen, die sie vorher hatte. Wer bin ich, okay? Und Gott hat damals mir ein paar Sachen gezeigt und das war hilfreich, gerade auch durch meine Frau. Bis heute habe ich das gelernt und achte immer mehr drauf, hoffe ich. Und ich habe dann angefangen, das Gegenstück zu machen. Ich habe über das geredet, was mir gefallen hat. Ich habe sie gelobt für jede Kleinigkeit, die sie gemacht hat, auch wenn sie sportlich wieder angefangen hat. Ich habe sie ermutigt, ohne zu sagen, du musst mehr machen. Im Gegenteil, ich habe gesagt, boah, finde ich toll, dass du jetzt mitlaufen gehst. Klasse. Punkt. Aber wäre schöner, wenn... Kam nicht. Okay? So, diese kleine Änderung, also das Positive betonen und das andere einfach wegzulassen. Ich habe nicht das Recht, meine Frau zu verändern. Meine Pflicht als ihr Ehemann ist, sie zu ermutigen, aber nicht sie zu manipulieren. Und das andere war Manipulation. Ich wollte sie, komm, mach schneller, du kannst. Nee. Meine Frau habe ich letztlich dadurch ausgedrückt, ich liebe dich erst so richtig wieder, wenn du wieder so aussiehst wie vorher. Was macht das mit dir, Mann? Diese Botschaft hängt wie so ein Damoklesschwert über manch einer Ehe. Weil nach ein paar Jahren realisiert man ja, dass man in einigen Bereichen nie wieder so aussieht, wie zu dem Zeitpunkt, wo man geheiratet hat. Bei uns Männern die Haarzahl und auch die Haarfarbe, wir färben meistens ja nicht. Dann hat das was mit Gewicht zu tun, Körperveränderung, die Schwerkraft fordert ihr Tribut. Und wenn ich den Eindruck habe, dass meine Frau, mein Mann mich nur so liebt, wenn ich ja bitteschön wieder Mr. Perfect bin, der ich vielleicht ja mal in ihren Augen war, dann habe ich ein Problem. Weil ich weiß, jedes Lebensjahr treibt mich davon weg. Egal wie viel Mühe, egal wie viel Sport und Ernährung, gewisse Dinge sind nicht wiederherstellbar. Das Alter ist einfach eine Realität. Keine schlechte übrigens, weil der Herr erneuert uns in gewisser Weise auch wie ein Adler. Und das heißt nicht, wir müssen im Alter krank sein oder schwach sein. Aber dennoch, manche Dinge kommen auch, obwohl wir gar nichts dafür tun. Ich habe gemerkt, ich brauche überhaupt nicht mehr zu essen als früher und nehme trotzdem mehr zu als früher. Mit 30 konnte ich essen, was ich wollte und es ist kein Gramm hängen geblieben. Heute ist es anders. Mein Körper ist viel produktiver, er sammelt viel mehr an. Positiv ausgedrückt. Gut, okay, also wie deine Freunde über dich reden, ist interessant. Aber wie deine Feinde über dich reden, ist auch spannend. Matthäus 5, 11 bis 12. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ja, Jesus sagt, hey, warum hüpfst du nicht längst? Juhu, die Läden wieder alles von Lügen und Verleumdung gegen mich und alles, die Hölle bricht los. Ich muss was richtig machen. Weißt du, manchmal reden Leute negativ, weil wir dummes Zeug machen. Dann haben wir Buße zu tun, umzukehren und Dinge in Ordnung zu bringen. Aber wenn wir das alles so prüfen und finden nicht wirklich, dass wir hier dummes Zeug gemacht haben oder gar gesündigt haben, sondern müssen sagen, sorry, aber was die sagen, ist einfach nur falsch. Weißt du, was es dann ist, was du hörst? Und das merkt ihr bitte, wenn du nichts merkst, das merkt ihr von heute. Dann hörst du ein Kompliment des Teufels. Und eigentlich sagt er damit Folgendes. Mach genauso weiter. Der Kurs stimmt. Das will er natürlich nicht, dass du das erkennst. Aber ich möchte gerne, dass du das erkennst. Die Komplimente des Teufels sind in manchen Bereichen meines Lebens die wichtigste Wegführung gewesen, die ich hatte. Wo ich nichts anderes gehört habe und empfangen, wo ich nur gemerkt habe, boah, auf einmal steht die ganze Hölle gegen mich auf. Und ich frage mich, warum? Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe nichts gefunden, auch mit Leuten gesprochen. Was ist das Problem? Das ist kein Problem. Okay, danke Herr. Danke Teufel, Kompliment verstanden, angekommen. Ich gehe weiter. Das ärgert ihn natürlich dann. Aber das ist nicht unser Problem. Auf der anderen Seite ist Neid und Missgunst schon seit Beginn meines Glaubenslebens immer da gewesen. Es waren immer Leute neidisch auf mich. Ich verstehe, ich meine, guck dir meine Frau an, dann will ich jeden verstehen, der erstmal damit zu kämpfen hat. Aber wir sollten ja nicht dabei bleiben bei Neid und Missgunst. Reinhard Bonke sagte einmal, als er darauf angesprochen wurde, wie er mit Kritik umgeht, weil die Presse war voll negativ, deutsche Presse, Bild-Zeitung gegen ihn. Und er sagte nur Folgendes. Er sagte, ich sitze auf dem Mähdrescher und hole die Ernte ein. Ich werde nicht wegen jeder Maus vom Mähdrescher runtersteigen, um da irgendwelche Gegendarstellungen zu fordern oder sowas. Das ist eine coole Haltung, oder? Dem war das scheißegal, was die Presse über ihn schrieb. Weil er wusste, dass was er tut, tut er für den Herrn. Er ist in seinem Auftrag unterwegs. Er wusste, er hatte hier nichts sich vorzuwerfen. Also er geht weiter, Punkt. Er bleibt auf dem Mähdrescher und fährt weiter. Ich weiß nicht, ob es ein Lexion 600 war, aber es war ein Mähdrescher, wie er sagte. Kenneth Copeland sagte mal auf einer Leiterkonferenz, wo wir waren, sagte, ich habe noch nie irgendeinen Artikel oder eine Fernsehsendung über mich angeschaut. Und da gibt es viele, viele sehr böse. Er sagt, mir ist es egal, ob die gute Dinge über mich schreiben oder schlechte Dinge über mich schreiben. Das, was ich tue, tue ich, weil der Herr mir das gesagt hat. Mir ist es wurscht, wie Menschen das beurteilen. Menschen kritisieren dich sowieso immer, egal was du machst. Gerade die Medien, die haben ja nichts anderes zu tun. Ich meine, ihr Job ist in negative Nachrichten. Wenn es keine gibt, produzieren sie welche. Und ganz bösartig gesagt, nicht alle, aber das ist so die Tendenz. Man braucht negative Nachrichten, da hören die Leute hin. So sind wir gestrickt, das ist traurig, aber wahr. Ich denke an meine Großtante Elvira. Elvira starb vor ein paar Jahren erst im hohen Alter von, was sind fast 90, 88 oder wie alt sie war. Und sie war in der Anfangszeit, vor 30 Jahren, dass die Gemeinde gestartet hat, war sie öfters im Gottesdienst. Wir holten sie ab, sie hat in Elst gewohnt. Und ihr hat es auch gefallen, sie hat auch einige Gebetserhörungen erlebt, Heilungen erlebt. Aber dann irgendwann kam sie nicht mehr, hat sich nicht mehr holen lassen, wollte nicht mehr geholt werden. Und als wir dann nachfragten, sagte sie, ich habe da eine Fernsehsendung gesehen. Über freichristliche Gemeinden, dass das alles Sekten sind. So, sie war gut katholisch und das hat für sie gereicht, den Rest ihres Lebens nie wieder in einen unserer Gottesdienste zu kommen. Diese Frau, meine Großtante, hat wildfremden Leuten mehr geglaubt als ihrer eigenen Familie, die jetzt auch noch diese Gemeinde sogar geleitet hat. Und das hat sie viel gekostet. Sie ist also wirklich, sie ist als einsame, hochbittere Frau letztendlich gestorben, mit der keiner länger zu tun haben wollte, weil sie, du warst die Einzige, die ist bei ihr ausgehalten, Mama. Sie liebte sie, aber alle anderen, es war schwer. Sie war so negativ in allen Bereichen. Ihr ganzes Leben hat die Spirale nach unten genommen und nicht mehr aufgehört. Und das war bitter. Das war ein hoher Preis, wenn ich glaube, was die Feinde so sagen. Die dritte Frage, wenn wir die Freunde und Feinde jetzt durch haben, was sagen denn die Fremden? Auch hier eine Bibelstelle, 1. Korinther 2, 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Geistliche Dinge müssen und können auch nur geistlich beurteilt werden. Das ist der Grund, warum du mit manchen Leuten in Diskussionen nie an den Punkt kommen könnt, wo die sagen, ach so. Als ich vor 31 Jahren als allererster meinen Zehnten angefangen habe zu geben, bis heute tun wir das mit großer Freude und zunehmenden Beträgen, habe ich viel darüber gesprochen. Nicht nur in unserer kleinen Gruppe, wir waren ja damals 7 Leute, sondern auch mit meinen Kollegen auf der Arbeit und sonst wo. Und ihr glaubt nicht, was ich alles gehört habe. Das muss eine Sekte sein, die will nur dein Geld. Sag ich, Moment, da bin ich ja der Guru, was soll das? Das ist eine biblische Grundwahrheit, den Zehnten zu geben. Es ist ein Ausdruck, Gott zu ehren. Und die Bibel sagt, ich bin ein Betrüger, wenn ich diesen 10% mir behalte, weil die dem Herrn gehören. Die gehören ihm, die sind ihm, das ist sein Geld. Wenn ich mein Portemonnaie auf dem Sitz liegen lassen würde und du würdest vorbeigehen, würdest es mitnehmen und sagen, oh toll, das Geld drin, danke Herr. Wäre das Diebstahl, oder? Du würdest sehen, ah, ist meine Karte drin, okay, das gehört dem Bernd. Du würdest es mir wiedergeben. Du sagst, ich bin doch kein Dieb. Das ist doch dein Geld. Das ist doch offensichtlich. Und so sagt der Herr, der Zehnte ist seins, nicht meins. Und das war nicht zu vermitteln zu Menschen, die Jesus nicht kannten. Das war nicht, ich habe es nie geschafft, nie, es zu vermitteln. Okay, das war die erste Frage. Wie denken Menschen über dich? Lass uns dann mal über die schönere Frage nachdenken, wie Gott über dich denkt. Ich fange mit einem Bibelzitat, Lukas 6, 26 an. Wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Nochmal die Kurzform von vorhin. Wehe. Wehe euch, wenn alle gut über euch reden. So macht ihr nicht so viele Gedanken. Du brauchst keine schlaflosen Nächte zu haben, weil jemand negativ über dich redet. Das ist normal. Das gehört zum Job als Christ. Egal was du tust, die Leute werden immer etwas Negatives über dich finden. Nicht alle, weiß der Gott, aber es wird immer welche geben. Deutschland hat eine ausgeprägte Neidkultur, das dürft ihr nicht vergessen. Wenn du Christ bist, geht es dir immer besser. Aber normalerweise geht es den Menschen immer schlechter. Mit jedem zunehmenden Jahr gehen die Dinge schlechter. Das Einzige, was normalerweise bei Leuten, die im Berufsleben steht, besser wird, wird das Einkommen. Aber alles andere, die Gesundheit wird schlechter, die Ehen gehen in der Regel kaputt nach ein paar Jahren oder halten sich nur noch in der Oberfläche, die Kinderbeziehungen brechen oft ab oder sonst was. Es wird schlechter. Ich meine, du warst doch da, bevor du Christus gefunden hast. Weißt du noch, wie es war? Selbst als junger Mensch, es wird schlechter. Es wird nicht besser, es wird schlechter. Und jetzt bist du Christ und du merkst, ja, du gehst auch durch turbulente Zeiten und durch Herausforderungen, aber unterm Strich, sag, mir geht es eigentlich besser. Kenneth Copeland habe ich eben zitiert, er schrieb ja in seiner November-Ausgabe, er ist jetzt 82, damals war er 81, und er schrieb, ich bin jetzt 81 Jahre und ich habe sowohl finanziell wie gesundheitlich wie beziehungsmäßig die Zeit meines Lebens. Ja. Amen. Wie viele 81-Jährige hast du so etwas sagen hören? Weißt du, die machen dir normal, unterhalten sich darüber, welche Rollator-Marke die bessere ist. Ist nicht schlimm, wenn du einen Rollator brauchst, alles gut. Aber weißt du, was beschäftigt unser Denken? Was erwarten wir, wird uns im Alter passieren? Worauf steuern wir zu? Und selbst wenn du einen hast, weißt du, Gott, du wirst den Besten haben. Weißt du? Und in anderen Bereichen wirst du sehen, wie Dinge aufbrechen. Wir haben ja nicht den Glauben immer für alle Bereiche. Das ist auch eine Wahrheit. Aber darum geht es heute nicht. Grundsätzlich wird es mit dem Herrn besser, was wir erleben. Selbst durch Krisen. Manfred hat Operationen hinter sich. Operationen sind nichts Gutes. Aber er hat eine 99-prozentige Krebsquote gehabt. Und er hat die 1% Chance, hat dem Herrn völlig ausgereicht, um ihm eine andere Diagnose zu geben. Ist das gut? Das ist einfach ein Unterschied. Weißt du, der Herr sagt, ich habe darüber schon ein paar Mal gepredigt, dass Gott einen Unterschied macht zwischen denen, die ihm folgen, und denen, die es nicht tun. Ich rede nicht von denen, die sich Christen nennen. Ich rede von denen, die ihm folgen. Nachfolge ist aktiv, proaktiv. Das kostet dich was. Du weißt genau, ob du Jesus nachfolgst oder nicht. Solange du noch was kennst, wo du sagst, das möchte ich aber nicht. Vergiss es, du bist kein Nachfolger. Du möchtest vielleicht einer sein, aber du bist noch keiner. Nachfolge ist radikal. Von der Wurzel her heißt radikal. Und wenn ich Christus nachfolge, dann halte ich sein ganzes Wort und nicht nur 90% davon. Ist so. Das ist die Definition von Jesus selbst. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Worte, tut meine Werke und bringt viel Frucht und liebt seine Brüder. Jesus wurde erst gepriesen, dann gekreuzigt. Und er wusste auch, dass es alleine zählt, was er in Gottes Augen ist. Nicht in den Augen von Menschen, die ihn heute preisen und morgen ans Kreuz schlagen. Alleine Gottes Urteil hat ewige Konsequenz. Und übrigens, alleine er schaut in unser Herz und in das Herz jedes Menschen und erkennt die Beweggründe, die tatsächlich vorhanden sind. Wir können einander belügen. Gab es auch in der Urgemeinde. Wir haben von Hananias und Sapphira gesprochen. Das Sünde soll das immer der Tod, früher oder später. Lass uns nochmal ein bisschen längeren Vers anschauen, der uns zeigt, wie relevant es ist. Jakobus 3, schlag doch mal mit mir auf. Jakobus 3, ab Vers 1. Komm, ich möchte es rascheln hören oder möchte die Tastaturen eurer Handys und Tablets hören. Klock, 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 klock. Jakobus 3, ab Vers 1. Wir lesen bis Vers 12. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen. Und so lenken wir ihnen ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Leibes in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen. Das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Aus einem und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Eine andere Bibelstelle über die Zunge, kürzer und knackiger. Sprüche 21, 21 und 23. Wer eifrig danach trachtet, gerecht und gütig zu sein, der findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Wer seinen Mund und seine Zunge behütet, der behütet seine Seele vor mancher Not. Wir haben einen Schutzauftrag für uns und unsere Umgebung von Gott bekommen. Und wir haben dazu die gefährlichste Waffe bekommen, die es in diesem Universum gibt. Unsere Zunge. Ist nicht die Atombombe. Ist auch keine Wasserstoffbombe oder Neutronenbombe oder irgendwas Übles. Es ist unsere eigene Zunge. Also ich bin noch nie von einer Atombombe wirklich ernsthaft verletzt worden. Nicht mal von einer Rakete, einmal von einem Gewehrschuss. Aber ich sag dir, nichts hat mich so verletzt in meinem Leben wie die Zunge von jemand anderem. Das waren die übelsten Schmerzen, die ich je gefühlt habe. Es waren gesprochene Worte. Es war nicht eine Schlägerei, wo ich mal eins drauf bekomme. Es war die Zunge von jemandem, der Unwahrheit gesagt hat, der ungerecht über mich gesprochen hat. Unwahres. Ungerechtigkeit tut weh. Hast du das mal erlebt, wenn jemand über dich etwas erzählt, was falsch ist, um dir eins auszuwischen und das vor anderen? Und du stehst dann da wie der Depp und müsstest jetzt dich rechtfertigen oder weißt selbst, egal was du jetzt sagst, es wird dir nur negativ ausgelegt. Du hast keine Chance. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt. Egal, was du dann sagst, es wird dir sowieso alles rumgedreht und so, dass es dann passt, weil die Leute glauben, was sie glauben wollen. Die Zunge ist eine Schutzwaffe, eine Verteidigungswaffe gegeben, damit wir die schützen, die uns anvertraut sind. Wir Eheleute, wir sollten einander schützen mit unseren Zungen. Wir Männer die Frauen und die Frauen die Männer. Wenn andere negativ über deine Frau reden, solltest du aufstehen. Wirklich, innerlich und äußerlich sagen, du redest so nicht über meine Frau. Meine Frau ist das fantastischste Wesen auf diesem Planeten. Egal, was du meinst, erkannt zu haben, vergiss es gerade wieder. Und dann holst du deine Frau dazu. Das ist okay, pass auf, der hat irgendwas gesagt, lass uns mal reden. Und meistens sind es ja doch nur Missverständnisse oder, wisst ihr, die meisten Dinge, die Leute glauben, sind falsch. Aber sie glauben sie oft wirklich. Weil sie meinen, irgendwelche Informationen würden diese Schlüsse geben. Und wie oft erlebt man das, dass man nur eine Seite gehört hat und sich daraufhin das Bild malt. Aber du kannst kein Bild malen, wenn du nur eine Seite von einem Konflikt gehört hast. Das ist unmöglich. Du musst beide Seiten hören. Am besten gegenüber sitzen. Perfekt. Also ich habe mir angewöhnt, ich höre niemandem zu, wenn er anfängt, negativ über jemanden zu reden. Ich sage, hast du das der Person schon gesagt? Nein, Pastor, sage ich dir. Sag ich, pass auf, stopp gerade hier. Lass uns einen Gesprächstermin ausmachen, wo ihr beide kommt. Ach, das will ich aber nicht. Sag ich, dann bitte sei jetzt ruhig. Ich bin nicht interessiert an negativen Worten. Ich bin interessiert an wiederherstellenden Worten. Das ist okay, wenn ein Konflikt da ist oder wenn irgendein Missstand da ist, lass uns drüber reden. Lass uns aber dann zusammen drüber reden und dann lass uns dann arbeiten. Wir alle machen Fehler, das ist ja kein Problem. Ich habe kein Problem mit Fehlern. Oh Gott, wenn du ein Problem mit Fehler hast, bist du in der falschen Gemeinde. Weil ich bin Pastor hier. Hey, ich habe so viele Fehler gemacht. Aber ich bilde mir ein, ich habe gelernt. Fehler sind meine beste Schule gewesen in meinem Leben. Ich wäre nicht der ich wäre ohne Fehler. Fehler gehören zum Leben. Aber Fehler mit Vergebung und Fehler mit Veränderung hinten dran, das ist wichtig. Wenn ich einen Fehler zweimal denselben Fehler mache, dann stimmt was nicht. Habe ich nicht gelernt, habe ich nicht Buße getan, bin nicht rausgetreten aus dem Ding. Und dann kommt es immer und immer wieder vor und das ist übel. Dann kommen Leute in Suchtverhalten rein, in andere Schwierigkeiten. Das ist nicht sein Wille. Ich glaube, dass unsere Worte nicht nur eine Verteidigungswaffe sind, sondern eine unüberwindliche Angriffswaffe gegen den Feind. Wenn du deine Worte richtig wählst, nämlich in Übereinstimmung mit seinen Worten, wird der Feind so gut wie nichts tun können, um dich zu schlagen. Er hat kein Mittel gegen heilige Worte. Es gibt keins. Dann können wir Dinge sagen, wie größer ist der in mir als der in der Welt. Auch viele Christen nehmen das in ihren Mund, aber sie nehmen es nicht in ihre Hand. Oder anders gesagt, sie nehmen die richtigen Worte dazu nicht dazu, sodass sie das tatsächlich auch erleben. Was nutzt es mir, wenn ich das ständig wieder ausdrücke, aber ich lebe nicht als Christen, dann erlebe ich denselben Schrott wie alle anderen auch. Und sage, oh Gott, warum lässt du das zu? Und ich denke, hä? Dein Leben stimmt nicht. Du lässt überall offene Türen für den Feind. Was soll denn Gott tun? Deinen eigenen Willen nimmt er denn nicht. Du darfst sündigen, aber dann bitte beschwer dich nicht, wenn du die Ernte einfährst. Wie sieht Gott uns noch? Ich habe herausgefunden im 1. Petrus 2, Vers 9, dass da ein wundervolles Doppel für uns wartet. Hier steht nämlich, ihr aber seid, nicht werdet sein, seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Ein Doppelwahl, König und Priester. Es gibt sogar eine Band, die hat sich so genannt. Könige und Priester ist das, wer wir sind. Sein Sollten ist zu schwach. Wir sind es, laut dieser Bibelstelle bereits. Aber hier haben wir auch wieder den Status, ob es schon in Existenz gekommen ist oder nicht. Sind wir dem Stande oder dem Zustande nach König und Priester? Dem Stande nach sind wir es alle. Dem Zustande nach? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Weil was macht denn ein König? Ein König gebraucht machtvolle Worte zum Schutz derer, die er führt. Er braucht segnende Worte, ermutigende Worte. Ein König ist großmütig und großzügig. Ein guter König, davon reden wir natürlich. Was macht ein Priester? Ein Priester hat heilige Worte. Er ist verbunden mit dem, dem er dient als Priester. Er achtet auf seine Worte. Er sagt nicht irgendwelche Müllworte, die alle sagen. Er lacht auch nicht über jeden Witz. Er weiß sehr wohl, was ist anständig und was verletzt auch ihn selbst. Es gibt Worte, die hörst du, andere lachen drüber und du merkst, es verletzt mich. So redet man nicht über eine Frau zum Beispiel. Das ist kein Witz. Oder über irgendeine Volksgruppe oder irgendwas. Da muss man aufpassen, wie weit geht man hier? Über was lacht man noch, um was sagt man, stopp, das kann ein Priester wie ich kann das nicht mitstützen. Hier hört es auf. Gott sieht uns hier nach dieser Bibelstelle als heilig im Ist-Zustand. Das heißt, als abgesondert. Darüber haben wir die letzten beiden Sonntage gesprochen. Und er nennt dich auserwählt. Er sagt mit anderen Worten, wir haben hier ein paar Leute auf der Bühne gehabt am Anfang und vielleicht hast du gedacht, boah, warum sind die da und ich nicht? Wenn der Gedanke dir hierzu hilft, lasse ich das nochmal zu. Das waren Auserwählte heute Morgen. Aus irgendeinem Grunde hatte ich den Eindruck, Gott will die Person auf der Bühne sehen. Aber die Wahrheit ist, jeder, der hier sitzt, ist auserwählt von ihm, handverlesen. Du bist nicht zufällig, weder Christ noch bist du zufällig hier. Gott hat dich gewählt. Wir denken manchmal, wir hätten ihn erwählt, aber er zieht uns den Zahn in seinen Worten und sagt nicht, ihr habt mich, ich habe euch erwählt. Ihr habt nur darauf reagiert. Ihr wart cleverer vielleicht als die anderen, die sagen, ja, ich warte nochmal oder ich will nicht Gott. Oder du bist auserwählt, das ist, wie du hier genannt wirst. Du bist jemand ganz besonders, er nennt dich Licht. Oder das Wort könnte man besser übersetzen mit erleuchtet. Du bist eine erleuchtete Persönlichkeit. Du weißt etwas zutiefst innen drin, was andere nicht sehen können. Es sei denn, sie sehen dich. Weil das ist die andere Wahrheit von Licht. Wir transportieren sein Licht zu den Menschen. Das ist unser Auftrag. Aber wenn Menschen in meinem Lebensstil nicht sein Licht sehen, dann muss ich mich fragen, was transportiere ich denn dann? Wenn ich genauso lebe wie alle anderen, wenn ich denselben Müll mache wie alle anderen und gehe aber dann sonntags in den Gottesdienst, wo ist der Unterschied? Christleben darf was kosten. Und Gott sieht uns so. Und er möchte, dass wir vom Zustand zum Stand kommen. Weißt du, als die Prinzen jetzt von England, als ich noch ein jüngerer Mann war, waren das noch kleine Knirpse. Und das waren dem Stande nach Prinzen. Dem Zustande nach waren es Rotzlöffel. Ja, heute sind es gestandene Prinzen, keine Frage. Aber ist es bei uns nicht auch so? Ich war auch vom ersten Tag an, wo ich mich bekehrt habe, war ich ein Prinz, ein göttlicher Sohn. Sohn des höchsten Königs, nennt man Prinz, oder? Aber im Zustand war ich noch keiner. Im Zustand war ich ein Rotzlöffel. Ein junger Mann mit 1000 Fehlern. Oh Gott, hat dann gearbeitet bis heute und macht weiter, weiß der Gott. So, wir dürfen uns entwickeln. Für Gott bist du so viel mehr. Ich kann dir jetzt nicht all die Bibelstellen nennen, es sind so viele. Aber nur zusammenfassend, er sagt, du bist Sohn oder Tochter. So denkt er über dich. Sohn oder Tochter. Er denkt als Freund über dich. Freund Gottes. Du bist viel geliebt. Viel, nicht nur geliebt, du bist viel geliebt. Du bist die Braut. Ich meine, kann man ein höheres Wort nehmen für zu Gott gehörig und von Gott gewollt als Braut? Du bist Braut. Selbst wir Männer dürfen uns so hier mit eingliedern lassen, auch wenn das ein bisschen ungewöhnlich ist. Was anderes ist noch besser. Er nennt dich makellos, tadellos und gerecht in Christus. In Christus, nicht ohne Christus, in Christus. Das heißt, du hast einen Stand vor Gott, der ist völlig fehlerlos. Egal, wie du dich manchmal fühlst oder vor allem, was andere über dich sagen. Die kennen alle deine Fehler, die kennen alle meine Fehler. Und vor allem die Fehler von gestern, die vielleicht heute gar keine Rolle mehr spielen, die kennen die immer noch. Oh, die kriegst du erzählt, aber du hast doch. Ja, aber das war, bevor ich Christ war. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Preis sei Gott. Bevor ich Christ war, habe ich vieles getan, wo ich mich heute für schäme. Aber ich kann sagen, es ist ja nicht mehr Teil meines Lebens. Buße, Vergebung und wo es nötig war, auch wieder gut machen, ist geschehen. Und neue Saat ist gekommen. Preis sei Gott. Weißt du, Gott hat nur gute Gedanken über dich. Und ich möchte euch nochmal was wiederholen. Ich habe es euch schon zweimal vorgelesen, die letzten beiden Gottesdienste. Psalm 91, Vers 14 bis 16. Hört zu, es ist für dich. Und wo in der Er steht, nimm sie, wenn du eine Mädel bist. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Fünfmal steht hier, ich will. Und Gott sagt es. Und wenn Gott was will, was sollte dem entgegenstehen können? Fünfmal, er will unmissverständlich klar machen, wie er zu dir steht. Unser Problem ist, dass wir oft nicht wirklich glauben, dass er so zu uns steht. Und dann verhalten wir uns dumm. Und dann kann er nicht tun, was er so gerne tun möchte. Dann, wir haben den Schutzraum das letzte Mal dargestellt. Dann bewege ich mich außerhalb des Schutzraums in irgendeinem Bereich. Und dann wundere ich mich, dass Dinge passieren. Bis hin zum frühen Tod. Und Gott steht da und sagt, ich hatte so viel Besseres für dich vor. Manfred, du bist ein berufener Prediger, weißt du das? Und auch dein Bruder Siegfried, ihr beide, seid vom Potenzial berufene Prediger. Ihr habt von Gott was mitbekommen, was sehr viel stärker ist, als was die meisten bekommen. Ich möchte das einfach als Ermutigung zusprechen. Da geht noch was. Das hat gerade angefangen. Geh in diese Richtung weiter. Sprich das Wort. Ermutige auch deinen Bruder in der Richtung. Weißt du, das Äußere oder was man sieht vom Lebensweg, ist es egal. Der Herr ruft und unsere Aufgabe ist es, ihm zu folgen. Das ist alles, was wir tun müssen. Egal, wie wir manchmal dabei aussehen. Ich komme manchmal auch trottelig vor bei Dingen, die ich tue, wenn Gott mir das sagt. Das ist mir inzwischen relativ egal. Ganz egal, ich bin immer noch Mensch, aber relativ egal. Und ich merke, dass dann Dinge einfach passieren, die Gott tun will. So einige von euch haben Berufung auf ihrem Leben stehen, die weit über dem sind, was du bisher erlebt hast. Mir ist es egal, ob du 30 oder 40 Jahre Christ bist. Mir ist nur wichtig, dass du ihn fragst und dass du das tust, was er von dir will. Manche Dinge werden so unscheinbar und so klein scheinen, dass du denkst, das kann nicht viel sein. Aber weißt du, was das auslöst? Was Hintergrunddienste wirklich bewirken? Wir werden uns über manches wundern, was wir im Himmel später zu sehen bekommen. Wenn da jemand treu gebetet hat über Jahrzehnte, keiner hat es gesehen. Aber da war jemand, der hat vielleicht immer für seinen Pastor gebetet. Jeden Tag. Und das war der Grund, warum der Pastor das tun konnte, was er tat. Das hat Dinge von ihm abgehalten, das hat ihm Inspiration ermöglicht, Türen aufgemacht. Weißt du was? Keiner weiß das hier. Aber ich weiß eins, wenn Gott mich nicht hierher berufen hätte, würde ich was anderes tun. Und ob das gesehen wird oder nicht, ist nicht der Punkt. Es ist nie der Punkt. Der Punkt ist unsere Haltung hinter dem, was wir tun. Deswegen sage ich hier in der Kirche, jeder hat irgendwas zu tun. Das ist gar keine Frage. Jeder hat von Gott einen Ruf. Und nicht immer nur die angenehmsten Dienste. Das macht Kirche aus. Aber wenn jeder da ist, wo Gott ihn hinruft, ich meine nicht, wo der Pastor ihn hinruft, sondern wo Gott ihn hinruft. Manchmal gebraucht er vielleicht jemanden dazu, aber letztendlich höre ich das selbst. Und dann gibt es Dinge, die mich davon zurückhalten. Weißt du, wie die sich anhören? Das kann ich nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Das können andere viel besser. Aber ich bin schon so jung. Schon so alt. Noch so jung. Und so weiter und so weiter. So, das sind diese Flüsterverleumdungen, nenne ich es mal, vom Teufel, mit denen er Christen abhält, das zu tun, was Gott ihnen gesagt hat. Und das Ergebnis ist ein trauriges, weil sie kommen nie an. Denn wenn ich den ersten Schritt nicht mache, kann ich den zweiten auch nicht hören, den Gott dann vielleicht noch hat als nächstes. Also so führt er mich. Er führt mich Schritt nach Schritt nach Schritt. Ich sehe nicht das ganze Bild. Ich sehe nicht, genau, das mache ich so, wie manche ja, die sich Lebensziele vornehmen und wissen schon genau, wo sie mit 80 dann sein werden. Ich versuche auch vom Ende her zu denken, durchaus. Aber wenn es um Gottes Dinge geht, sehe ich oft auch nur den nächsten Schritt. Manchmal schon den übernächsten. Das soll nicht heißen, dass ich ihn gehen muss. Aber manchmal hilft, die Dinge ein bisschen weitflächiger zu sehen. Aber er sieht das ganze Bild. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Ich liebe diese Bibelstelle so sehr. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Das ist Jeremia 32, 40. Das ist ein weiteres Ich will. Ich will nicht ablassen, ihnen wohlzutun. Das ist der Gott, dem wir dienen. Und das ist wahrscheinlich der unbekannteste Gott in Deutschland. So kennt ihn kaum einer. Die Leute haben 1000 Vorstellungen, wie Gott wohl ist. Aber dass Gott gut ist, ist nach wie vor in unserem Land ein großes Manko, eine Ungewissheit. Die Leute haben keine Ahnung. Ja, da muss schon was Gutes an Gott sein, sonst wäre er ja nicht Gott. Aber letztendlich ist er ja auch verantwortlich für all die üblen Sachen und so weiter und so fort. Das ist, was Leute denken über Gott. Nun, die letzte Frage, nachdem wir geklärt haben, was andere über dich denken, was Gott über dich denkt. Was denkst du über dich? Was sagst du über dich? Das, was Neurobiologen inzwischen wissen, das lehrt uns die Bibel schon tausende von Jahren. Unsere eigenen Worte, ernst gemeint oder nicht, nehmen maßgeblich Einfluss auf unseren Lebensweg. Nicht deine, meine Worte. Deswegen finde ich immer so toll, wenn ihr hier Amen sagt oder auch mal reinbrüllt. Das hört sich dann nicht immer so fein an, aber ich weiß genau, was das bewirkt in dir. Ich freue mich, aber in dir bewirkt es was. Denn jedes Mal, wenn ich zu etwas Amen sage, und ihr werdet mich das oft sagen, wenn meine Frau predigt oder ich irgendwo in einer Konferenz bin, dann ist es, jedes Amen ist für mich, ich greife zu und nimm mir die Wahrheit, die gerade gesagt ist. Immer mein Herr sagt, das ist meine. Gott, ja, das ist meine Verheißung, die ist mir. Ich glaube dir, das sage ich damit. Weil Amen heißt, es sei, es werde, es ist ein Schöpfungswort letztendlich. Das ist nicht so sei es, das ist nicht Amen. Amen heißt, es sei. Ich spreche es in Existenz, so wie Gott die Erde geschaffen hat, mit seinen Worten übrigens. Es sei dies, es sei jenes, es sei jenes. Und bis zum Menschen. Ich hatte mal eine Kollegin, ich nenne sie mal Susanne, Nachname verschweige ich euch an der Stelle. Ich kam in eine neue Stadt. Ich wurde massiv befördert in eine Position, die in Wiesbaden einige Leute gerne gehabt hätten. Ich kam hier von Limburg, vom Land. Die Stelle war in Wiesbaden angesiedelt, ich bekam diese Stelle. Und eine der einflussreichsten Leute in dieser, Wiesbaden war eine große Geschäftsstelle meines Unternehmens mit, was jetzt, 200 Mitarbeitern dort vor Ort. Und diese eine Person, diese Susanne, die wollte diese Stelle auch. Und die war auch der Meinung, sie hatte sich verdient. Sie war viel länger im Unternehmen als ich. Sie hatte die Fortbildung gemacht und alles Mögliche. Ich kam gerade aus der Ausbildung und Gott hat mich da befördert auf wunderbare Weise. Und jetzt war ich da und habe die Stelle bekommen, die sie so gerne gehabt hätte. So, was war das Ergebnis? Diese sehr einflussreiche Person an diesem Standort hat mir alles in die Beine geschmissen, was ging. Und zwar über Monate. Also sie hat es mir nicht leicht gemacht. Weißt du, wenn du die Position wechselst, kommst du in einen anderen Standort, alles fremde Kollegen und Wiesbaden, ich drücke es mal vornehm aus, es ist eine sehr elitär denkende Stadt. Und dementsprechend waren die Kollegen auch. Wir kamen hier nur von Limburg, ich meine Limburg-Land. Wiesbaden, das ist die Stadt, das ist die Kurstadt. Oh, in Wiesbaden, und der hat schon einen gewissen Standesstolz auf seine Stadt. So habe ich das zumindest bei den meisten gefunden. Ist ja nicht falsch, nur manchmal schwierig. Und so hatte ich dann auf einmal eine richtige Mauer um mich rum. Von eigentlich allen, die gegen mich waren. Weißt du, wenn du neu hinkommst und du musst dann auch noch Leitungsfunktionen haben und vor allem Trainingsfunktionen, Coachingfunktionen für all die Leute, die so gegen dich stehen. Okay, was mache ich jetzt? Ich habe dann mit dem Herrn drüber gesprochen. Er sagt, segne sie und sprich nur gut. Okay. Also habe ich meine Stunde Fahrzeit morgens dazu genutzt, um sie zu segnen, jeden Tag. Und wenn ich mit Kollegen, auch mit meiner anderen Kollegin, die auch dorthin mit versetzt wurde, die kam auch von Bad Homburg nach Wiesbaden, da ging es genau wie mir. Wir beide waren dann so ein bisschen ein Team. Und wann immer das Gespräch auf diese Susanne kam, hatte ich gute Worte. Ich habe immer irgendwas gefunden. Ja, das ist so eine fantastische Geschäftsstellenleiterin mit so viel Erfahrung. Die führt ihr Team so, die hat so viele gute Zahlen auch in ihrer Statistik. Und so, ich habe mich nicht hinreißen lassen. Das Ergebnis war, dass ich ein paar Monate, ich weiß nicht was, ein halbes Jahr, ein Jahr später, saß ich neben ihr im Personalrat. Ich wurde im Personalrat gewählt, sie auch, sie war vorher schon da und jetzt war ich aber neben ihr, jetzt war ich ihr Kollege. So, gezwungenermaßen, wir mussten zusammen über Dinge reden und es wurde immer leichter. Und dann, als ich dreieinhalb Jahre später das Unternehmen verließ, ich weiß noch ganz genau, ich musste noch einmal in ihre Geschäftsstelle, hatte da eine Mitarbeiterin gecoacht. Und dann stand sie auf, reichte mir die Hand und sagte, Herr Trümper, es tut mir richtig leid, dass Sie gehen. Und da dachte ich, wow, wow, das aus ihrem Mund, das war richtig, richtig cool. Und ich habe gemerkt, schau mal, die Worte haben so einen Unterschied gemacht. Ich hätte kämpfen können, ich war auch nicht schwach. Ich wusste durchaus, ich kann auch Spitzen austeilen, wenn ich das will, möchte es aber nicht mehr. Ich hätte einen guten Kampf geliefert. Gell, Iris, ich kann gut kämpfen. Aber ich will nicht mehr auf diese Weise kämpfen. Das ist die alte Natur, weißt du? Die schießt zurück mit der gleichen, weißt du? Was bringt es? Das wäre dann nur, weißt du, irgendwann wäre es eskaliert, keine Ahnung, ob er gewalttätig geworden wäre oder einen Herzinfarkt bekommen hätte. Das hätte keine Lösung gegeben. Diese Art von Kämpfen gewinnt nämlich niemand. Selbst die gewinnen, die haben dann ständig so die Angst, jetzt sägt gleich jemand an meinem Stuhl, ach come on, lass die doch alle sägen, wie sie wollen. Wenn Gott mich nicht hier hingestellt hat, dann bin ich morgen woanders, wo Gott mich hinstellt, das ist kein Problem. Ich bin auch hier nicht verheiratet mit der Kirche, weißt du, lass sie doch sägen. Wenn Gott mich hier nicht mehr haben will, dann gehe ich woanders hin. Ich habe auch den Verdacht, er will mich hier noch haben. Und ich freue mich darüber, ich bin gerne hier. Ich will nur sagen, weißt du, vergiss nie, wer dein Versorger ist. Die Gemeinde ist nicht mein Versorger. Meine vorige Arbeitsstelle war nicht mein Versorger, sonst hätte ich da nie gekündigt. Mein Versorger ist er. Weißt du, warum ich das weiß? Weil ich Zehntengeber bin. Jetzt komme ich wieder mit dem Ding, gell? Ja, weil ich Zehntengeber bin. Ich gebe 10% und mehr meines Gehaltes seit 31 Jahren. Und ich weiß, deswegen habe ich eine Bundesbeziehung mit meinem König, die über das hinausgeht, was der Durchschnittschrist erlebt in seinem Leben. Das ist so. Es ist eine Wahrheit. Es ist nicht, was ich mir zurechtlege. Ich erlebe es seit über 30 Jahren und es stimmt. Auch da gab es Höhen und Tiefen, aber ich sage dir, die Höhen waren dann immer höher als die vorigen Höhen. So ist er der Herr. Er gibt kreative Gedanken, er gibt Ideen, er gibt Einsichten, er gibt offene Türen. Und er hält den Feind von uns fern. Ich mag das Bild der offenen Fenster. Josua 1, Vers 8. Was sagst du über dich? Hör mal, was Josua sagte. Josua war ja der Nachfolger von Mose. Er hatte in sehr große Füße zu treten, um das Land einzunehmen, was ja noch nicht eingenommen war. Und in seinem Berufungserlebnis von Gott lesen wir, dass Gott zu ihm sagte, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Es geht hier im Endeffekt nicht um das beständige Vor-Augen-Haben des Wortes Gottes, was viele hier herauslesen. Das steht da drin. Aber lest mal weiter, was da steht. Warum soll ich das ständig vor meinen Augen haben? Es geht um die Auswirkungen dessen. Das Handeln und das Reden nach dem Willen Gottes, den ich hieraus ziehe. Du sollst es nicht aus deinem Mund weichen lassen, forschen, damit du darauf achtest, alles zu befolgen. Ich glaube, wie viele Christen ich gesehen habe, die sagen, ja, ich brabbel ständig das Wort Gottes und bekenne und proklamiere Tag und Nacht. Das ist gut. Das ist fantastisch. Aber wenn du nicht danach sprichst im Alltag, wenn du nicht danach handelst in Krisensituationen, wird es diesen Effekt nicht haben können. Neurobiologen wissen heute von unserem Gehirn eine ganze Menge mehr als früher. Ich habe das heute Morgen meiner Familie in unserer Gebetszeit schon gesagt. Man weiß heute, dass das Gehirn immer die schnellsten Verbindungen wählt. Das heißt, die Datenautobahnen, die es gibt. Du hast in deinem Gehirn Autobahnen und du hast Trampelpfade und verschiedene Stufen dazwischen noch. Das heißt, je ausgebauter deine Gehirnverbindungen sind, deine Gedanken, deine Synapsenverbindungen sind, desto eher nutzt das Gehirn die. Wir reden von Haltung, okay? In meinem Modell. Die Haltung entscheidet, was ich tue, und zwar intuitiv, in der Regel automatisch, ohne nachzudenken. Wenn du dich ständig fühlst, sag mal, du hörst 8 Stunden Radio am Tag, was ja viele tun, dann fang an, die Gedanken, die du da ständig immer und immer wieder, du hörst immer wieder dieselben Lieder zum Beispiel. Es müssen keine negativen Lieder sein, aber es können. Ein Lied, das läuft ständig, I have no roots. Keine Ahnung, wer es singt, aber das habe ich ein paar Mal gehört im Radio. Dieses Lied ist so grauenvoll vom Text her. Diese junge Frau singt eigentlich ständig, ich habe keine Wurzeln. Ich bin nicht verwurzelt, ich bin eigentlich schutzlos. Das singt sie. Sie singt ihre eigene Lebensgeschichte. Okay, und ich das ständig singe und ständig höre, ich habe auch keine Wurzeln und ich brauche, ja, es gibt viel negativere Texte über Beziehungen, über andere Dinge. Diese Autobahnen werden benutzt, wenn ich dann irgendwas entscheiden muss, wenn ich Worte machen muss, in einem Gespräch zum Beispiel, wo ich vielleicht nicht so viel drüber nachdenke. Dann kommen Worte raus, die in der Autobahn oben schon angelegt sind. Nehme ich aber das Wort Gottes und habe das einen beständigen Teil in meinem Leben und hüte mich so ein bisschen vor den anderen Dingen. Wir müssen die nicht ganz meiden, wir leben in dieser Welt. Aber ich muss es auch nicht exzessiv machen. Ich kann auch Auto fahren, ohne dass das Radio an ist. Es gibt keinen Fluch für dich, wenn du mal die Nachrichten hörst oder auch mal einen Popsong mit drin hast. Das ist kein Problem. Aber wo ist der Schwerpunkt, weißt du? Hast du auch eine Predigt drin liegen, die ab und zu angeht? Beim Einschlafen, eine Predigt hören, das ist eine coole Sache. Meine Frau macht ständig, ich mache sie ständig aus, weil ich kann dabei nicht schlafen. Aber vielleicht geht es dir besser dabei. Hast du eine Zeit mit deinem Wort jeden Tag? Liest du drin? Hörst du dir Predigen an? Hast du Kontakt mit Gott? Liest du gute christliche Bücher? All das, ihr wisst, das ist nichts Neues. All das baut die Autobahn in die richtige Richtung. Weil sonst haben wir da nur Trampelpfade und die werden so gut wie nie benutzt, weil mein Gehirn wählt die anderen Wege. Deswegen sagt hier Josua, was wir machen sollen. Das Wort ständig vor Augen haben. Wenn du Mittagspause hast, warum holst du nicht die Bibel raus? Oder heute hat man das Handy und liest einfach mal in den Sprüchen ein Kapitel. Tut doch nicht weh. Aber es baut neue Autobahnen. Weil du wirst mehr und mehr klar wissen, was Gott will. Weil das ist sein Wille. Viele haben keine Ahnung, was Gott will, weil sie nicht seinen Willen kennen. Die denken, oh, der Heilige Geist muss mich übernatürlich führen. Das macht er auch gerne. Aber sehr oft verwendet er genau das. Er holt dir Dinge in Erinnerung, die du gelesen hast, die du weißt, dass in der Bibel stehen. Und er wird dir nie etwas sagen, was hier nicht abgedeckt ist. Wichtig. Die richtige Nachrede bewirkt Leben und Gesundheit. Ich glaube, das ist die letzte Bibelstelle, die ich für euch habe heute. Sprüche 4, Vers 20 bis 24. Mein Sohn, achte auf meine Worte. Neige dein Ohr zu meinem Reden. Lass sie nie von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Tu hinweg von dir die Falschheit des Mundes und verdrehte Reden seien fern von dir. Falschheit, üble Nachrede, Verleumdung, Unterstellung und so weiter rauben dem Menschen Leben und Gesundheit in viel größerem Maß, als es den meisten bewusst ist. Wir verhindern durch unsere Worte immer den Willen Gottes für unser eigenes Leben, wenn wir sie in diese Richtung lenken. Segnungen kommen nicht durch, Geld zerrinnt uns zwischen den Fingern, ganz gleich wie viel auch reinkommt, Gesundheit verliert sich, Beziehungen leiden und zerbrechen, Friede ist nicht mehr anwesend, Freude kann nicht bleiben, langes Leben wird zur Illusion und geistlich ist man für andere längst nicht mehr relevant. Darum ist die Frage, wem redest du nach? Höre dir selbst zu. Du weißt, wem du nachredest. Sprichst du die Lügen deiner Umgebung oder die falschen Worte des Feindes aus? Oder sprichst du gezielt die lebensbeinhaltenden, heiligenden, reinigenden Worte
des Wortes Gottes über dich aus. Bestätigend, ermutigend, erneuernd. All das, all diese Kraft steckt in diesem alten Buch, in diesen Buchstaben hier drin, die Gott selbst zusammengestellt hat, damit wir wissen, wer wir sind und wer wir nach seinem Willen sein sollen. So, ich fasse zusammen. Was Menschen über dich denken, ist nicht sehr wichtig. Was Gott jedoch über dich denkt, sollte unser ganzes Leben bestimmen. Und wie du über dich denkst und sprichst, ist maßgeblich dafür, wo du im Leben bist und sein wirst. Wir reden auch von zukünftigen Dingen, weil all das ist long term, ist langfristig. Unser Leben ist eine Langfristanlage Gottes. Es ist kein neues Marktinvestment. Darum lerne aus Gottes Wort, wer du bist und sprich entsprechend. Vergiss nie, dass du ein königlicher Priester bist, der mächtige und der geistliche Worte sprechen sollte, die große Macht haben. Aber lass deinen Mund nicht für beides werden, also für gute Worte und für schlechte Worte. Mach deinen Mund zur Quelle von guten Dingen. Dafür musst du vielleicht jemanden, so einen Wächter an deinen Mund setzen. Wenn du verheiratet bist, hast du es ganz leicht. Wenn du Kinder hast, ist es noch leichter. Gib deiner Umgebung die Erlaubnis, dich sofort zurechtzuweisen oder hinzuweisen auf Worte, die falsch sind. Wir haben diese Regel bei uns viele Jahre in unserer Familie. Und glaub mir, ich bin oft hingewiesen worden. Und es ist gut. Es hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Ich bin nicht perfekt in dem, aber ich bin weitergekommen. Ich achte heute viel, viel mehr auf meine Worte. Mir fallen heute Worte auf, die hätten mir vor 20 Jahren, wenn die mir noch nicht aufgefallen. Und das ist gut. Wir achten auf gute Worte. Wir versuchen, eine Quelle zu sein, wo Leute wissen, wenn ich da schöpfe, ist gut. Du möchtest auch nicht zu jemandem gehen, wo du denkst, oh, mal hat er ein gutes Wort für mich und mal saut er mich runter. Ja, so Ratgeber braucht kein Mensch. Mit so Leuten umgibt man sich auch nicht freiwillig, oder? Ja, manchmal sind sie Teil der Familie, muss man da durch, aber Weihnachten geht ja auch wieder vorbei. Bitte steht doch mal nach der Zeit mit mir. Und ich möchte auch heute gute Worte machen. Ich habe mal gesagt, Lobpreis ist die Verführung zu guten Worten. Und das Gebet, was wir sprechen, ist gerade so. Es ist ein Gebet zur Lebensübergabe, zur Hingabe an Gott. Einige haben das oft gesprochen, andere noch nie. Oder vielleicht ist es in einer Art und Weise heute nötig, das zu erneuern, weil du weißt, du lebst gerade nicht wirklich als Christ. Du lebst so ein Scheinleben. Ein Scheinleben ist das Teuerste, was du dir erlauben kannst, weil wenn dein Leben endet während dieser Scheinlebenszeit, kommst du nicht in den Himmel. Das heißt, wir sehen uns nie wieder und das wäre schade für dich. So sprich mir doch folgende reinigenden Worte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich habe eine Menge davon aufgetürmt. Bitte vergib mir meine Schuld. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich entscheide mich heute, dein Angebot anzunehmen und dir nachzufolgen als meinem König und Gott. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Wenn du da bist und sagst, das war mein Gebet, dann gib doch mal ein Handzeichen. Wenn du das heute wieder neu oder zum ersten Mal gebetet hast, Dankeschön, ja, ich habe es gesehen, Dankeschön. Guck mich an, bleib noch bei mir, bleib bei mir. Bleib, das Essen wartet, bleib bei mir. Wo ist noch jemand, der sagt, das ist mein Gebet heute? Danke, danke. Darf ich euch einladen, nach vorne zu kommen? Ich möchte kurz mit euch persönlich beten. Kommt nur nach vorne. Wenn ihr eure Hand gehoben habt oder heben solltet, kommt mal schnell hierher. Es ist nie zu spät für einen neuen Start. Oh, deine Hand habe ich gar nicht gesehen. Schön.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.